Also jetzt nochmal guten Morgen über Mikrofon. Wir sind hier in unserer Sommerferienreihe, wie Delia schon gesagt hat, und uns begleiten die Pinguine, die Schutzgemeinschaft der Pinguine. Da haben wir, als wir die Themenreihe angefangen haben, ein bisschen näher drauf geschaut. Pinguine kommen aus dem Ozean, machen dann wie in einer langen Karawane eine große Wanderung aufs Eis, um dann dort neues Leben hervorzubringen. Und Pinguine wären komplett aufgeschmissen, wenn sie nicht so in einer Gruppe unterwegs wären und der Kälte gemeinsam und den Herausforderungen strotzen würden. Und so sind uns die Pinguine in diesen Wochen einfach ein gutes Bild, wie Gott sich auch unsere Schutzgemeinschaft als Christen vorgestellt hat. Denn nicht nur die Pinguine sind rauem Klima und Herausforderungen ausgesetzt, sondern wir in unserem Leben ja auch. Und heute haben wir das Thema Miteinander trotz schwerem Gepäck. Und ich denke, wir haben alle eine Menge zu tragen im Leben. Die manchen schwereres, die anderen vielleicht nicht ganz so viel Gepäck. Es gibt ganz viel Gepäck, das haben wir einfach biografisch mitbekommen. Wir haben vielleicht aktuell große Herausforderungen. Leid kommt in unser Leben. Es gibt Entbehrungen, schwierige Situationen. Es gibt sicher auch Gepäck, das wir gar nicht mit uns rumschleppen müssen. Und ich hoffe, dieser Gottesdienst hilft dazu, sich auch zu erleichtern und am Ende Gepäck abzugeben, was wir nämlich gar nicht brauchen. Ich wohne im 5. Stock seit 22 Jahren unterm Dach hier in Barmbek und ich weiß, was das bedeutet, Sachen hochzutragen, Einkäufe hochzutragen. Und gestern war ich ganz froh, dass als mein Mann und ich noch einen Spaziergang im Stadtpark gemacht haben, wir auf der Rücktour noch Getränke eingekauft haben, er den Rucksack getragen hat und ich ganz erleichtert die Treppen hochgehen konnte. Und ich glaube, wir sind füreinander auch da, dass wir miteinander tragen, uns tragen helfen, uns auch ertragen. Gott hat uns zusammengestellt in einem Miteinander und ja, ich bete, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir näher zusammenrücken und stärker wahrnehmen mit unserem Gepäck, uns aber dann eben auch tragen helfen, uns gegeneinander, miteinander so unterwegs sind, dass wir uns helfen und uns auch immer wieder gut im positivsten Sinne auf Gott ausrichten. Wir wollen heute in die Bibel schauen, in einen Bibeltext aus dem Alten Testament. Da gibt es das Buch Ruth, hat nur 4 Kapitel und spielt in der Zeit, wo Israel noch keine Könige hatte, also länger als 1000 vor Christus her. Und das ist ein Buch, das von Hungersnot, von Emigration, von Neuanfang, schmerzlichen Verlusten, von Einsamkeit, Unsicherheit, Bitterkeit, die wachsen kann angesichts von schwierigen Umständen, von Glaube an Gott handelt, der aber auch fehlinterpretiert wurde durch Leid. Aber es ist auch ein Buch, das von Fürsorge, von Hingabe handelt, von Festhalten an Gott trotz allem, von gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam Wege gehen und einander ertragen und tragen. Und am Ende zeigt dieses Buch auch ein geheiltes Gottesbild. Das Erleben von Gottes wundervollen Liebe und Treue, Gottes Führung und Erlösung. Natürlich können wir heute jetzt nicht die ganzen 4 Kapitel ansprechen. Das könnt ihr ja vielleicht dann mal irgendwann machen, diese 4 Kapitel am Stück lesen. Es ist gar nicht so viel. Aber wir schauen einmal in Kapitel 1, in den Anfang. Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte, und er ging mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Doch dann starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten 2 Frauen aus Moab, sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Das wird hier so sachlich berichtet, aber wie viel Leid steckt da drin? Überhaupt aus einer Heimat aufzubrechen in ein fremdes Land. Und Moab und Israel waren befeindet. Also in Feindesland zu gehen, das tat man definitiv nur, wenn das Leben bedroht war. Und damals hieß es ja noch mal ganz anderes, sich anderen Unwegsamkeiten aussetzen, wenn man in ein fremdes Land aufbrach. Heute können wir im Internet alles schon mal vorher angucken, wir können recherchieren, es ist alles ganz einfach, wir können uns ein Bild machen, wo wir denn hingehen. Das war damals gar nicht möglich. Sie brachen auf, einfach in eine Richtung, wo sie wussten, okay, da gibt es ein Land, das ist feindliches Gebiet, aber vielleicht können wir da wenigstens überleben. Also allein diese Strapazen müssen wir uns einmal vorstellen. Und ich meine, wir bekommen mit und es tut uns so leid, wenn Fremde in unserem Land unter Fremdenhass zu leiden haben, aber in ein wirklich feindliches Land zu gehen, das muss ja noch mal krasser sein, wo man weiß, man ist generell von niemand willkommen. Und dann geht er dort mit seiner Frau hin und dann stirbt er nach kurzer Zeit. Also es ist schlimm genug, früh Witwe zu werden. Und Naomi verliert auch noch beide Söhne. Und für eine Frau hieß das damals mittellos zu sein, Witwe zu sein, das war sowieso ganz furchtbar. Aber keine Söhne mehr zu haben, überhaupt keine Kinder mehr zu haben, die einen versorgen können, das war wie ein Todesurteil. Und vom Glauben her dachte man da ganz schnell, aha, Gott wendet sich gegen so einen Menschen, wenn ihm so viel Leid erfährt. Also eine ganz krasse Situation. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander auch wahrnehmen mit dem Gepäck, was wir so miteinander rumtragen. Das mag sehr unterschiedlich sein. Wir können auch so sachlich drauf sehen und dann rührt uns das nicht und wir können gleichgültig bleiben. Aber wir können versuchen, einander wahrzunehmen, zwischen den Zeilen zu lesen, einander zuzuhören, ein gewisses Verständnis für das Gepäck des anderen zu gewinnen. Und das möchte Gott, dass wir aneinander Anteil nehmen, uns wirklich wahrnehmen, so wie wir in diese Geschichte uns ein Stück einfühlen können. Und dann ist das nicht mehr ein sachlicher Bericht, sondern dann betrifft uns diese Not und dann rührt uns das an, was hier geschieht. Wir lesen weiter: Bald darauf erfuhr Naomi, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Und ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Bei allem hält sie an Gottes Erbarmen fest. Als sie hört, ihrem Land soll es wieder besser gehen, schreibt sie das Gute Gott zu. Ich denke, wir können Dankbarkeit im Leben lernen. Wir können es lernen, für das Gute, was geschieht, dankbar zu sein. Es ist die Frage, welchen Blickwinkel wir haben. Naomi richtet sich auf Gottes Erbarmen aus und sofort trifft sie einen Entschluss, wieder nach Hause zu gehen. Wir lesen weiter im nächsten Abschnitt, ab Vers 7. Sie brach auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen: Geht doch wieder zurück zu eurem Elternhaus, kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Und sie küsste ihre Schwiegertöchter. Die beiden fingen an zu weinen und widersprachen ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Doch Naomi entgegnete: Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Ich finde es ganz stark, dass, obwohl sie sicher auch alle drei, da sie alle einen Partner verloren hatten, ein Stück Einsamkeit in ihrem Leid erlebt haben, dass sie zu dritt losgehen. Und obwohl Naomi so froh sein könnte, dass überhaupt jemand mit ihr geht und ihre Schwiegertöchter sie so lieben, ist sie bereit, trotz ihres Gepäcks loszulassen und ihren Schwiegertöchtern das Beste zu gönnen. Das ist gar nicht selbstverständlich. In so einer Situation würden wir dann nicht sagen, dass die mitgehen wollen. Davon werden wir sie lieber mal gar nicht zurückhalten, denn dann habe ich wenigstens überhaupt Vertraute, die mit mir jetzt in die neue, unsichere Heimat zurückgehen. Wer weiß, was sich da geändert hat, was ich da vorfinde. Das war ja wieder eine Ungewissheit. Wie würden die Menschen mit ihr umgehen? Würde sie da als Witwe irgendeine Chance haben? Also wenigstens zwei Schwiegertöchter dabei zu haben, das war ja ein Stück Sicherheit. Aber sie stellt die Liebe über ihren Egoismus, sage ich mal, den wir ja verstehen könnten. Sie ist dankbar für diese Liebe, diese Beziehung, die sie genossen hat, aber sie lässt sie los, weil sie nicht möchte, dass diese zwei Frauen so enden wie sie. Sie wird ihnen keine Söhne mehr, die sie heiraten können, zeugen können. Wenn, dann wäre es viel zu spät, da müssten sie ja noch Jahre warten. Und sie möchte, dass sie eine echte Chance haben. Loslassen, Menschen loslassen, damit sie eine bessere Zukunft haben. Aber andererseits, diese zwei Schwiegertöchter, ist das nicht grandios, dass sie nicht zuerst, wie selbstverständlich, daran denken, in ihrer Heimat zu bleiben, dass sie bereit sind, für Naomi, die sie liebgewonnen haben, in die Fremde zu gehen. Man sieht hier, wie sie, obwohl jeder Gepäck trägt, sich gegenseitig ertragen und lieben. Und sicher werden sie auch was zu ertragen haben. Ich meine, das ist jetzt hier so idyllisch. Aber wenn jeder Leid erfährt, dann prägt es auch jeden. Und es wird nicht immer einfach gewesen sein, so gemeinsam unterwegs zu sein. Aber Gott möchte uns helfen, dass wir einander trotz Gepäck tragen und auch ertragen. Dann lesen wir weiter. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen: Geht doch wieder zurück in euer Elternhaus. Gott möge euch das Gute vergelten, sagt sie. Und dann versucht sie zu überreden, nach Hause zu gehen. Wollt ihr euch von allen Männern fernhalten, jede Gelegenheit ausschlagen, noch einmal zu heiraten? Nein, meine Töchter. Und dann sagt sie: Der Herr hat sich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Und da weinten die beiden noch mehr und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Da forderte Naomi sie auf: Schau doch, deine Schwägerin kehrt nun zurück zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Geh doch mit ihr. Orpa geht, Ruth bleibt. Einander trotz Gepäck im Glauben stärken. Was kann Ruth bewogen haben, tatsächlich bei Naomi zu bleiben? Obwohl sie ihr rät, zurückzukehren in ihr Zuhause. Wir lesen: Ruth aber erwiderte: Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Naomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Einander trotz Gepäck im Glauben stärken. Dass Ruth sagt: Dein Gott ist mein Gott. Obwohl Naomis Gottesbild aus unserer heutigen Sicht schräg war. Sie hatte gesagt: Gott hat sich gegen mich gewandt. Dabei heißt der Name Gottes im Alten Testament Gott mit euch, Gott für euch. Aber Leid interpretiert manchmal unseren Glauben. Und es ist nicht so einfach, angesichts von schwierigen Umständen daran festzuhalten, dass Gott Liebe ist. Aber Ruth hat offensichtlich kein feindseliges Gottesbild, sondern doch ganz viel Gutes auch von diesem Gott gehalten, dass sie sagt: Dein Gott ist mein Gott. Und sie besteht darauf, bei ihr zu bleiben, Wege mitgehen. Ich denke, das können wir auch miteinander. Da, wo Menschen in Herausforderungen sind, dass wir ein Stück begleiten, sei es, dass wir für sie beten, dass wir für sie da sind. Manchmal einfach nur da sein, manchmal richtig füreinander kämpfen und immer wieder Gottes Güte vertrauen. Und wenn der eine am Glauben verzagt, vielleicht gar nicht mehr glauben kann, dann den Glauben hochhalten und für den anderen glauben, Hoffnung bringen. Zu zweit setzten sie ihren Weg fort. Dann heißt es weiter: Als sie dort ankamen, in Israel, in Juda, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht Naomi? Riefen die Frauen. Und dann sagt sie: Nennt mich nicht länger Naomi, die Fröhliche. Nennt mich Mara, die Betrübte, denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier vorzog, hatte ich alles, was man sich wünschen konnte, und jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Als Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. Wenn wir das so lesen, dann merken wir, dass Bitterkeit bei Noomi eingezogen ist und ihr Gottesbild geprägt hat. Wir wissen es besser. Gott hatte sich immer als Gott für die Menschen vorgestellt. Und seit Jesus wissen wir letztgültig, dass Gott Liebe ist, dass Gott gerade in die Welt kam, um Leid zu überwinden, um Hölle, Tod und Teufel zu überwinden für uns, um uns beizustehen, um uns Kraft zu geben. Gott ist niemals die Ursache des Bösen. Gott will nicht unser Leid. Jesus ist gekommen, um unserem Leid zu begegnen. Aber wie schnell rutscht man durch Ereignisse in ein schiefes Gottesbild? Gott hat nicht sein Urteil gegen uns gesprochen. Ganz im Gegenteil. Gott ist für uns. Und dann ist es so wichtig, wenn jemand gerade das nicht glauben kann, dass wir an der Seite von jemand bleiben, als sichtbares Zeichen der Liebe und Güte Gottes. Dass wir zu einem guten Gott beten, wenn andere das nicht mehr können. Aber dass wir immer wieder auch Lügen entlarven und das Gottesbild revidieren. Denn wir können unser Gottesbild heute allemal, 2000 Jahre nach Christus statt 1000 vor Christus, revidieren an Jesus Christus. Jesus hat nämlich von sich gesagt, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab, ganz egal, was geschehen ist. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus ist sozusagen zu einer Art Gepäckabgabe geworden. Jesus möchte uns unsere Lasten abnehmen. Jesus möchte nicht, dass Negatives aus der Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Jesus möchte uns helfen, immer wieder ein mutiges, positives Ja zu finden zu unserem Leben und zur Zukunft. Und ein Nein zu finden für alle Dinge, die zerstörerisch sind in unserem Leben und uns festhalten an einer Vergangenheit, die destruktiv war. Lass Negatives aus der Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen. Und am Ende der Geschichte im Buch Ruth, wenn man ins vierte Kapitel schaut, dann sehen wir, dass ganz viel Gutes am Ende dort geschieht. So wurde Ruth Boas Frau, also es gab dann diesen Boas, der bereit war, Ruth zu heiraten. Und das hieß ja Versorgung und nicht nur für Ruth, sondern gleich für Noomi mit. Sie wird schwanger und bekommt einen Sohn. Und dann sagen die Frauen von Bethlehem zu Noomi, gelobt sei der Herr über deinem Leben. Was für eine Wende. Sie kehrte zurück und dachte, sie hat eigentlich nur ein schweres Joch auf ihrer Schulter. Aber dann ist auf wundersame Weise doch alles gut geworden. Eine neue Existenz, eine neue Möglichkeit. Tatsächlich jemand, der sich um diese Frauen kümmert, der für sie sorgen will und das aus Liebe. Dieser Boas als Erlöser. Und das weist auf Jesus Christus im Neuen Testament hin, wie alle Geschichten im Alten Testament einen Ausblick auf Jesus im Neuen Testament haben. Gott schafft Erlösung. Und so erleben das diese Frauen. Gelobt sei der Herr, er hat dir mit diesem Kind jemand gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir neue Lebensfreude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Und deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren und sie ist mehr wert für dich als 7 Söhne. Und Noomi nahm das Kind auf ihren Schoß als Zeichen dafür, dass sie es als ihr eigenes annahm. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed, Diener, und erzählten überall, Noomi hat einen Sohn bekommen. Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Also dieses Enkelkind der Noomi ist dann der Großvater, der Opa von König David. Eine königliche Linie, die auf Jesus weist. Am Ende hat in dieser Geschichte Gottes Liebe und Fürsorge das letzte Wort. Auch wenn es zwischendurch hart war. Aber das wollen wir mitnehmen. Am Ende soll in unserem Leben unser Gottesbild heilen, egal was wir erlebt haben. Gott ist Liebe und Gottes Liebe und Fürsorge sollen auch in unserem Leben das letzte Wort haben. Und wenn wir miteinander zusammenstehen, dann geht davon eine Kraft aus, dass wir uns gegenseitig tragen und ertragen und füreinander beten und uns anfeuern und stärken. Und da, wo wir keinen Glauben haben, uns gegenseitig ermutigen. So eine Schutzgemeinschaft dürfen wir miteinander sein. Und Gottes Liebe hat definitiv das letzte Wort. Ja, und jetzt wollen wir in Kleingruppen, in Tischgruppen ein bisschen aktiv werden, selber nachdenken, was das für uns bedeutet. Und wenn wir solche Gruppen machen, dann mag das für die einen herausfordernd sein, die nicht so gerne in Gruppen was sagen. Also keiner ist gezwungen, wenn ihr nichts sagen wollt, dann braucht ihr das wirklich nicht. Aber wir glauben ja doch, dass in jedem etwas Gutes steckt und lebt und jeder etwas Gutes mitzuteilen hat. Also möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch traut, euch auch zu beteiligen. Denn ihr habt Gewicht mit eurer Lebenserfahrung, mit dem, was in euch lebt. Und es ist schön, einander Anteil zu geben, voneinander zu lernen. Das geht natürlich nur in solchen Gruppen, wenn jeder zum Zug kommt und wir aufeinander achten, wir einander wahrnehmen, einander aussprechen lassen, schauen, dass es jedem gut geht in der Gruppe. Aber so nehmen wir uns jetzt einfach 20 Minuten und ihr könnt an diesen Fragen entlang gehen und euch austauschen, denn dann wird so ein Text, dann wird Gottes Wort lebendiger, wenn wir es ganz persönlich identifizieren.